Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Es ist ein Horrorszenario für Europa. Ansteigende Wassertemperaturen im Mittelmeer und im nordwestlichen Atlantik schaufeln riesige Mengen Feuchtigkeit in die Atmosphäre. Extreme Sommertemperaturen liefern die notwendige Energie. Es bilden sich gewaltige Gewittersysteme über Europa, sogenannte Superzellen, die sich über hunderte Kilometer ausbreiten, an Ort und Stelle kreisen und über Tage und Wochen den alten Kontinent mit ihrer zerstörerischen Last aus Wasser, Hagel, Sturm und Blitzen heimsuchen. Glücklicherweise werden solche Schreckensprognosen durch jetzt vorliegende Daten nicht gestützt. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie haben Messungen von Blitzen aus 20 Jahren untersucht und paradoxerweise eine Abnahme von schweren Gewittern festgestellt. Entgegen der Grundeinnahmen der Klimamodelle ist nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung bis zum Ende des Jahrhunderts möglicherweise nicht mit dem Superzellen-Horrorszenario zu rechnen. Das liegt daran, dass das komplexe Zusammenspiel der Einflussfaktoren bei der Entstehung großer Gewitter noch nicht völlig verstanden ist.
Was jeder so kennt im Hochsommer, wenn die Luft so drückend ist, also so schwül warm ist, man so sagt, da liegt ein Gewitter in der Luft. Das ist genau eine Grundvoraussetzung für die Entstehung von Gewittern. Vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher ausgedrückt, spricht man da von der sogenannten CAPE, also die Convective Available Potential Energy. Und die ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass sich Gewitter bilden können. Und die Voraussetzung, dass wir eine hohe CAPE haben, ist genau eben feuchtwarme Luftmassen, die da sind. Die bisherige Theorie war, okay, wir haben hohe CAPE-Werte, dann werden auch die Gewitter stärker und intensiver. Und wir haben jetzt verschiedene Datensätze uns angeschaut, zum Beispiel bei den Blitzen, und haben festgestellt, dass der Zusammenhang nicht so eindeutig ist, wie man es vielleicht erwarten würde. Sprich, wir haben in den Jahren 2001 bis 2021, das war unser Blitzdatensatz, haben wir eher in Westzentraleuropa, also sprich Frankreich, Deutschland, mal so ganz allgemein gesagt, tendenziell eher abnehmende Blitzhäufigkeiten. Und da wird es natürlich immer spannend, wenn eine gängige Theorie mit realen Messungen irgendwelche Diskrepanzen aufzeigt. Da beginnt ja Wissenschaft, wenn irgendwas da ist, was uns eine Theorie sagt, und trotzdem messen wir irgendwas anderes. Es führt dazu, dass wir vermuten, es gibt einen größeren Teil, den wir bei Gewittern noch nicht verstanden haben. Sprich, es muss noch irgendwelche andere Faktoren geben, die da mit reinspielen.
Dr. Markus Augenstein forscht zu atmosphärischen Risiken am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie. Er hat die Datensätze der European Corporation for Lightning Detection, kurz EUCLID, zu in Europa gemessenen Blitzen ausgewertet, und zwar für zwei Jahrzehnte von 2001 bis 2021.
EUCLID, das ist das Messnetz, wo sich verschiedene nationale Blitzlokalisierungsdienste in Europa zusammengeschlossen haben, zu einem europäischen Verbundsnetz. Und da werden alle Blitzauftritte werden abgespeichert. Also sprich, wir haben dann Ort und Zeit des Blitzauftritts. Man muss ja wissen, die Schwierigkeit bei Gewittern ist, dass die sehr, sehr kleinräumig sind, ganz allgemein mal gesprochen. Im Vergleich jetzt, wenn wir zum Beispiel an einen Hurricane denken oder an einen Wintersturm, wo die Tiefdruckgebiete mehrere tausend Kilometer groß sind, sind Gewitter auf Kilometerbereich in der Größenordnung. Und das macht es natürlich schwer, das systematisch zu erfassen. Und eine Möglichkeit sind eben solche Blitzlokalisierungssysteme wie eben EUCLID. Letztendlich ist es ein Messnetz, wo wir verschiedene Antennen über ganz Europa verteilt haben, und die messen oder detektieren eben Änderungen der elektromagnetischen Felder, und die werden eben emittiert von den Blitzen. Und damit kann man die dann mittels Triangulation oder auch Magnetic Direction Finding kann man dann die relativ gut lokalisieren raumzeitlich.
Cluster von Blitzen dienten so zur Identifikation schwerer Gewitter über Europa. Die so identifizierten Gewitterereignisse aus zwei Jahrzehnten wurden im nächsten Schritt daraufhin untersucht, ob sie bei bestimmten Großwetterlagen besonders gehäuft auftreten.
Letztendlich war das Ziel, den Ort und den Zeitpunkt Zeitpunkt des Auftritts von schweren Gewitterereignissen zu klassifizieren. Also man muss ja bedenken, so ein Datensatz sieht dann so aus, dass man da mehrere Millionen Blitze pro Jahr hat. Also in einem Jahr hatten wir über 6 Millionen Blitze in West- und Zentraleuropa für ein ganzes Jahr. Und jetzt wollen wir versuchen, daraus eben solche schweren Gewitterereignisse zu extrahieren. Und dazu haben wir einen Cluster-Algorithmus verwendet. Das bedeutet, wir schauen, ob, wenn zeitlich, räumlich Blitze dicht beieinander auftreten, dann sagen wir, das ist ein Indikator dafür, dass eben ein Gewitter aufgetreten ist. Und dann haben wir diese Cluster, Blitzcluster, dann klassifiziert durch ihre räumliche Ausdehnung, ihre zeitliche Dauer und so weiter und hatten dann zum Schluss einen Datensatz aus diesen Blitzdaten generiert, der uns eben schwere Gewitterereignisse raumzeitlich lokalisieren hat lassen.
Das sogenannte Scandinavian Blocking, ein großräumiges stationäres Hochdruckgebiet über Skandinavien und der Nordsee, das die West-Ost-Strömung des Jetstreams blockiert, spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von schweren Gewittern über Europa.
Das führt dazu, dass in Frankreich und Deutschland südwestliche Anströmungen vorherrschen. Also sprich, wir haben feuchtwarme Luftmassen aus dem Mittelmeerraum und dem Atlantik, aus den Subtropen, die Richtung Europa oder Frankreich, Deutschland in dem Fall, heranadvechiert werden oder herantransportiert werden. Und feuchtwarme Luftmassen sind eine Grundvoraussetzung oder die wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass sich überhaupt Gewitter bilden können. Und dann haben wir auch noch festgestellt, wenn zusätzlich die Meerestemperaturen über dem Mittelmeer besonders stark positiv sind oder die Anomalie, also sprich wir besonders warme Meerestemperaturen haben in Kombination mit diesen südwestlichen Anströmungen, dann führt es hier dazu, dass wir eine sehr starke Zunahme der Gewitterwahrscheinlichkeit feststellen können.
Durch den Klimawandel mit seinen steigenden Meerestemperaturen nimmt der sogenannte Cape-Wert zu, also die verfügbare Energie, wie stark ein Luftpaket angehoben werden kann. Dennoch ergeben die Daten eine Tendenz zu eher kleinräumigeren, weniger schweren Gewittern.
Da haben wir auch untersucht, wie verhält sich denn die zeitliche Dauer und die räumliche Ausdehnung dieser Blitzcluster. Und da haben wir zeigen können, dass die statistisch immer kleiner werden. Also sprich, wir haben eine Abnahme der Dauer und auch der Ausdehnung. Und spannenderweise, als ich die Blitzdaten von unserem Ansprechpartner von Euclid erhalten hatte, der hatte zu mir so ein bisschen beiläufig gesagt gehabt, er schaut sich diese Blitzdaten jetzt schon seit 20 Jahren jeden Tag eigentlich an und guckt sich an, wo die Blitze in Europa auftreten. Und sein Bauchgefühl ist so, okay, diese großen Gewitterereignisse, wo wir Blitze haben, die in ganz Europa auftreten, solche großen Gewitterlinien, dass die irgendwie weniger werden, war so, hat er mir so als Bauchgefühl geäußert. Und wir haben dann das statistisch untersucht, wissenschaftlich untersucht und zeigen können, ja, das kann man messen, dass die weniger häufig auftreten. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, woran liegt denn das jetzt? Weil das klingt ja jetzt alles so ein bisschen wie so ein Widerspruch. Einerseits haben wir Zunahme der Feuchte, wir haben mehr feuchtwarme Luft, wir haben eine Cape-Zunahme, aber wir messen offensichtlich, dass Gewitter irgendwie kleiner werden oder weniger werden.
Die Diskrepanz zwischen der erwarteten Zunahme schwerer Gewitter durch den Klimawandel und der gemessenen Abnahme ihres tatsächlichen Auftretens beschreibt die blinden Flecken im gegenwärtigen Verständnis der physikalischen Prozesse, die zur Gewitterbildung beitragen, das die Grundlage der aktuellen Modellierung in den Klimamodellen bildet.
Dazu muss man wissen, dass Gewitter nicht nur von der feuchtwarmen Luftmasse abhängt, sondern auch noch von der Organisationsform. Also sprich, die Schwere wird auch definiert durch etwas anderes. Wir haben im Gewitter letztendlich nichts anderes wie feuchtwarme Luft, die eben aufsteigt, dann am Oberrand der Atmosphäre an der Tropopause sich abkühlt, Tröpfchen bildet und dann regnen die wieder ab oder hagelt, je nachdem, wie stark das Gewitter ist. Jetzt gibt es aber auch noch eine weitere wichtige Komponente, nämlich die sogenannte Organisationsform des Gewitters. Und zwar, was ich jetzt vorstellen kann, der Wind nimmt mit der Höhe zum Beispiel zu, oder das nimmt er in der Regel schon, aber je nachdem, wie das stattfindet, kommt es dann zu einer Separierung zwischen Auf- und Abwind. In einem normalen Sommergewitter gibt es keine Separierung oder ist die Separierung relativ gering, sprich die warme Luft steigt auf, kühlt sich ab und fällt sozusagen in sich selbst wieder zusammen und sorgt halt dann für einen kurzen, starken Schauer. Wenn das allerdings zu einer Separierung kommt zwischen Auf- und Abwind, dann kann das Gewitter sich sozusagen ein Stück weit selbst erhalten. Und dann gibt es, vielleicht hat man das auch schon mal gehört, sogenannte Superzellen, die eine Rotation aufweisen, sich ein Stück weit abkoppeln gegenüber der allgemeinen Strömung außenrum, sehr lang anhalten können, zur Ausbildung zum Beispiel von Tornados oder auch von Hagel führen können. Und die brauchen eben diese spezielle Separierung zwischen Auf- und Abwind. Gewitter hängen nicht nur von der konvektiv verfügbaren Energie ab, sondern auch von ihrer Organisationsform. Und dieses Zusammenspiel von diesen ganzen Komponenten ist was sehr, sehr Komplexes, wo es noch viele offene Fragen gibt. Die Einflussfaktoren an sich separiert betrachtet sind relativ gut verstanden. Das, was das Schwierige macht, gerade für solche Klimaprognosen, es ist noch nicht gut genug verstanden, als dass wir daraus richtig gute, verlässliche Klimaprognosen hinsichtlich der Gewitterhäufigkeit und Stärke treffen können.
Eine andere Einflussgröße bei der Entstehung von Gewittern sind die Aerosolpartikel in der Atmosphäre, ohne die sich keine Wolken bilden können. Die Bemühungen zur Filterung der Abluft von industriellen Anlagen haben in Europa zu einer Abnahme dieser Aerosolpartikel geführt.
Das ist eine relativ neue Hypothese, der wir nachgehen, dass wir versuchen, in unseren Modellen eben die Aerosolkonzentration auch in verschiedenen Höhen mit zu berücksichtigen. Und interessanterweise haben wir bei den realen Messungen, ich bleibe jetzt mal bei den radarbasierten Messungen, haben wir auch im Norden Deutschlands vor allem negative Trends, also sprich eher tendenziell eine Abnahme der Schwergewitterhäufigkeit. Und wenn wir die Aerosole nicht berücksichtigen in unseren Modellen, dann kriegen wir diese negativen Trends fast nicht nachgebildet. Und dann hat ein Kollege von mir, hat das in den Modellen eingepflegt, mehr so ein bisschen, okay, lass uns mal probieren, was das bringt. Und dann haben wir festgestellt, dass sich dadurch die negativen Trends nachbauen lassen in unseren Modellen. Eine Abnahme der Gewitterhäufigkeit. Das ist ein relativ neuer Weg, den wir noch versuchen nachzuvollziehen, was genau das bedeutet, weil es gibt ja unterschiedliche Aerosole, auch mit unterschiedlichen Wirkungen auf das Gewitter. Und das ist eine relativ neue Hypothese, der wir aktuell nachgehen. Und das könnte eine mögliche Erklärung sein. Und die Schwierigkeit daran ist, dass es in unseren aktuellen Klimamodellen nicht mit berechnet wird. Weil das natürlich auch zum Beispiel abhängig von politischen Entscheidungen ist. Beispielsweise, wie sauber müssen Abgase sein? Also eine Quelle oder eine anthropogene Quelle für Aerosole sind irgendwelche Abgasprodukte von Industrie oder auch vom Schiffsverkehr ist eine große Quelle da dafür. Und da gibt es auch verschiedene Studien, die zeigen, das hat auch einen Einfluss auf die Blitzhäufigkeit. Aber es wäre jetzt noch zu früh, daraus ein Gesamtbild zu bauen. Es ist nur eine weitere Komponente, die wichtig ist und die natürlich verstanden werden muss, um dieses Phänomen, wie ändert sich denn jetzt die Gewitterhäufigkeit in zukünftigen Klimaszenarien, die verstanden werden sollte.
So geht die Forschung rund um Gewitter und Klimawandel am KIT in eine neue Runde.
Was wir aktuell versuchen, wir haben einen weiteren Datensatz, der basiert auf Radardaten. Also sprich, Radardaten liefern uns indirekt Informationen darüber, wie stark der Niederschlag ist. So würde ich es jetzt mal ganz allgemein formulieren. Es gibt verschiedene Grenzwerte, wo wir auch sagen können, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tritt da Hagel auf. Also sprich, es muss irgendwie ein starkes Gewitter da gewesen sein an diesem Zeitpunkt. Und wir versuchen jetzt mit statistischen Modellen, auch mit Machine Learning Modellen, versuchen wir dieses Gewitterauftreten zu modellieren. Wenn das halbwegs gut funktioniert, dann können wir sozusagen dieses statistische Modell anwenden auf Klimaszenarien. Und dann können wir abschätzen, erwarten wir eine Zunahme, eine Abnahme von stärkeren oder schwereren Gewittern mit gewissen Unsicherheitsbreiten, die der Aufgabe immanent ist.
Das heißt, auch das Horrorszenario mit verheerenden, über Europa endlos kreisenden Gewitter-Superzellen lässt sich für das Ende des Jahrhunderts nicht wirklich völlig ausschließen.
Das würde ich nicht ausschließen allgemein, nein. Aber wir müssen natürlich unseren Fokus darauf legen, das zu verstehen. Und wenn wir es verstehen, können wir es auch in unseren Modellen entsprechend abbilden. Und dann können wir unsere Prognosen auch verbessern oder unsere Klimaprojektion. Wissenschaft macht Spaß insgesamt und es wird immer dann interessant, wenn wir Dinge messen oder Dinge feststellen, die anders sind, wie wir sie erwarten. Und dann beginnt eigentlich Wissenschaft und das macht eigentlich Spaß, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend klingt insgesamt. Und für uns als Wissenschaftler ist es natürlich doppelt unbefriedigend, dass wir darauf jetzt keine klaren Antworten geben können. Ist ja eigentlich das genau das, warum wir arbeiten oder wofür wir forschen. Wir müssen da eben noch mehr Gehirnschmalz reinstecken und noch mehr uns anstrengen, Dinge herauszufinden, die wir momentan noch nicht vollständig verstanden haben.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.